Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen.
Diese Folge wird euch präsentiert vom S-Broker, dem Online-Broker der Sparkassen. Der S-Broker bietet Sparkassen immer die richtige Brokerage-Lösung, ob mit oder ohne Beratung. Und für Nachwuchskunden bieten wir Depot plus Sparkassen mit Young Invest jetzt auch ein besonders attraktives Angebot. Mit günstigen Konditionen und umfangreichem Wissensangebot wie E-Learning-Plattform oder Podcasts zum Thema Börse.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Patrick Fritz und in jeder Folge spreche ich mit Robin Nehring und unseren Gästen über das Banking von morgen. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Risikomanagement, ESG-Risiken und ja speziell das Bewusstsein von Banken in Bezug auf mögliche Klimaszenarien sprechen. Und unser Gast hat dazu in einer Studie mal gesagt, habe ich letztens noch wieder gelesen, das Bewusstsein der Banken für die enorme Wichtigkeit verschiedener Klimarisikoszenarien ist deutlich angestiegen. Diese auch konkret in bestehende Risikomanagementstrukturen zu integrieren, fällt allerdings vielen Finanzinstituten nach wie vor schwer. Und unter anderem darüber möchten wir auch mit ihm sprechen. Bei uns zu Gast ist heute Dr. Thomas Lederer. Thomas ist Lead Solutions Consultant für Treasury und Capital Markets in Europa bei Finastra. Was Finastra genau macht, da sprechen wir gleich mit ihm drüber. Und Finastra ist aber, das schon mal zur Einleitung, ein globaler Anbieter von Softwarelösungen und Handelsplätzen für die Finanzindustrie im Allgemeinen und auch stark versiert im Engagement für Open Finance und die Zusammenarbeit von ja, Finanzdienstleistern und auch Drittdienstleistern. Thomas, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wie geht's dir denn heute Morgen?
Mich freut es auch. Vielen lieben Dank für die Einladung. Mir geht's sehr gut. Ja, freue mich, ein bisschen beitragen zu können zu eurem interessanten Podcast.
Dann lass uns doch mal direkt einsteigen in Finastra. Jetzt haben wir ja, also Patrick hat ja ganz gut erklärt, was du so machst, aber was macht dann eigentlich genau Finastra? Wer seid ihr? Wie groß seid ihr? Wo seid ihr unterwegs?
Finastra selbst, wir sind, glaube ich, eines der größten, glaube ich, das drittgrößte Fintech weltweit. Ja, das heißt, schon seit längerem natürlich im Markt global etabliert. Wir haben knapp 10.000 Mitarbeiter und unterstützen Banken in den verschiedensten Bereichen mit Finanzsoftware-Lösungen und Services, wobei die größten Bereiche da natürlich der Zahlungsverkehr einerseits ist, das gesamte Retail-Banking, das Lending und eben, wie du schon angesprochen hast, der Bereich Treasury und Capital Markets, in dem ich persönlich auch tätig bin.
Ja. Wir wollen ja heute so ein bisschen darüber sprechen, welche Auswirkungen, sagen wir mal, Klimarisiken haben auf die Banken beziehungsweise auch auf Fintechs und warum das Ganze eigentlich relevant ist. Vielleicht fangen wir da mal an, also ganz bei A quasi, ne? Was sind eigentlich so die Risiken oder Umweltfragen, die aktuell ja im Markt relevant sind, gerade für Banken und Sparkassen? Warum sollte man sich damit beschäftigen? Welche Auswirkungen hat das Ganze? Das sind jetzt viele Fragen in einem, aber ich glaube, du kannst die Richtung ganz gut mitbringen.
Ich versuche das einmal auseinanderzudröseln. Einerseits gibt es natürlich immer mal den Geschäftsaspekt, der natürlich für die Banken- und Finanzwelt sehr wichtig ist. Ja, das kommt jetzt einfach durch die Änderung der Nachfragesituation. Ja, wir als Kundinnen und Kunden, als Marktteilnehmerinnen, ändern natürlich auch unsere Präferenzen. Wir möchten gern mit Unternehmen und in diesem speziellen Fall eben auch mit Banken zusammenarbeiten, die jetzt, sagen wir mal, auf der ESG-Seite auch gut beschlagen sind. Das hat auch sehr viel mit Reputationsmanagement der Banken an sich zu tun und fragen neue Produkte nach. Ja, das ist einmal die eine Schiene und da sind Banken oder die Finanzwelt generell ja sehr kreativ, schon seit jeher. Ja, wenn es ein neues, potenzielles, interessantes Geschäftsfeld gibt, wo Nachfrage dahinter steht, ergeben sich gleich viele interessante Produkte. Also ich glaube, du kannst heute in fast keine Bank mehr reinschauen, ohne dass die zumindest nicht irgendein grünes Produkt hat. Und sei es jetzt nur ein grünes Konto, aber es gibt sehr viele grüne Investmentfonds mittlerweile, grüne Anleihen und so weiter. Um jetzt auf diesen Risikoaspekt zurückzukommen, das ist vielleicht der Aspekt, der noch ein bisschen vernachlässigt wird bis jetzt oder noch nicht so klar gesehen wird. ESG-Risiken und Klimarisiken, die sind da, ja, grundsätzlich. Und jede Bank ist jetzt einfach ja gut beraten, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzt, weil das Problem mit Risiken ist ja, man kann sie ja grundsätzlich ignorieren. Trotzdem verschwinden sie dadurch nicht und man weiß dann im Endeffekt gar nicht, was einen dann negativ trifft. Das heißt, man sollte jetzt aus der Sicht der Bank natürlich nicht mit geschlossenen Augen durch die Welt gehen, sondern sich aktiv ESG und Klimarisiken ansehen. Ja, ich sehe Klimarisiken jetzt immer sozusagen als einen Unterteil des Es in dem ganzen ESG-Universum, um dann auch wirklich aktiv diese Risiken sichtbar zu machen, als ersten Schritt. Man muss immer zuerst einmal sehen, was einen potenziell bedrohen kann und dann eben dadurch auch ja Handlungsanweisungen, Managementanweisungen zu erstellen. Wobei ich dazu sagen muss, dass, damit das nicht zu negativ klingt, Risiko muss jetzt nicht immer notwendigerweise nur etwas Negatives bedeuten. Also in der Risikosicht, vor allem in der Finanzwelt, bezeichnen wir als Risiko alles, jedes zukünftige Ereignis, das mit Unsicherheit behaftet ist. Ob es jetzt tatsächlich irgendwas Negatives ist, sprich eine Wertminderung oder ein Verlust im Portfolio oder sogar eine Wertsteigerung und ein Gewinn, hängt dann von der tatsächlichen Realisation ab. Ja, aber die passiert halt immer erst in der Zukunft. Das heißt, aus heutiger Sicht ist das ein Risiko, das wir aktiv identifizieren, bewerten und eben auch managen sollten. Und gerade die Klimarisikoseite ist da jetzt etwas ganz Neues, das da dazugekommen ist, neu, vor allem in der Hinsicht, weil es eben bei vielen Banken noch nicht wirklich, wirklich behandelt wird, ja.
Dann lass uns doch bei dem Risiko, das du gerade beschrieben hast, gerne nochmal bleiben. Da würde ich gerne nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, wenn ich jetzt auf die Banken und auch die Regionalbanken schaue, im deutschen Raum oder auch allgemein im Dachraum. Wie wird sich denn dieses Risiko, was ihr identifiziert habt, speziell auf das Geschäftsmodell auswirken? Also das Risiko kann ja immer sich positiv auswirken oder negativ, je nachdem, wie man damit umgeht. Wie ist denn deine Sicht aktuell auf die Geschäftsmodelle der Banken und Regionalbanken?
Vor allem aus der Risikosicht bedingt würde ich sagen, dass ich vor allem eine Änderung im Assessment und in der Kreditprüfung ergeben wird, ja, und auch sollte. Das Kreditrisiko ist vor allem in unserem deutschsprachigen zentraleuropäischen Raum, vor allem für Regionalbanken, mittlere und kleinere Banken, das Hauptrisiko oder der Hauptrisikotyp schlechthin, logischerweise. Das heißt, es kommt hier dann sehr stark darauf an, welche Einflüsse eben das Klimarisiko auf meine einzelnen Kreditrisikofaktoren hat. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Klimarisiko wird jetzt eigentlich selten als neuer Risikotyp gesehen, der genauso gemanagt wird wie ein Kreditrisiko, sondern man geht eher davon aus, dass Klimarisiken über bestimmte Ursache-Wirkungsketten eben Einflüsse auf bestehende Risikoarten hat. Ja, das heißt, das sind einfach jetzt neue Indikatoren, die man vielleicht bis dahin auch in der Kreditrisikoprüfung nicht berücksichtigt hat. Und das sollte aber in Zukunft mehr und mehr passieren, weil, wie gesagt, sonst einfach sehr viele unentdeckte oder unidentifizierte Risikopotenziale offen bleiben. Lass mich ein Beispiel nennen. Auf der Klimarisikoseite sprechen wir oft von sowohl physischen Risiken als auch transitorischen oder Übergangsrisiken. Ich weiß nicht, ob ihr diese Begriffe in dem Zusammenhang schon einmal gehört habt. Physisches Risiko bedeutet einfach, dass die Zunahme von dass Extremwetterereignisse mehr und mehr zunehmen. Ja, das ist etwas, das wir ebenfalls auch in Deutschland und Österreich leider jeden Sommer sehen. Ja, akute Starkregenereignisse führen zu lokalen Überschwemmungen. Jetzt stell dir vor, du bist ein junger Unternehmer und hast ein nettes Produkt und du fertigst das Produkt in irgendeiner neuen Fertigungshalle und genau wo die steht, kommt jetzt zu einer lokalen Überschwemmung und deine Mitarbeiter und du, ihr könnt jetzt über Wochen oder Monate lang nicht in diese Fertigungshalle rein und tatsächlich etwas produzieren. Wird das natürlich einen negativen Einfluss auf deinen Umsatz haben und auch deine Rückzahlungsfähigkeiten für laufende Kredite einschränken. Das heißt, das ist ein einfaches Beispiel, wie ein akutes physisches Risiko sich manifestieren kann und dann auch Ausfallswahrscheinlichkeiten erhöht. Oder auch, was sehr stark eben auch bei uns ist, hypothekarisch besicherte Immobilien, ja, wenn die in irgendwelchen Gebieten stehen, die stark gefährdet sind, ist das heute genauso ein Risiko und Banken müssen sich dem bewusst sein, um dann auch das korrekt abzubilden in ihren Sicherheiten. Kann auch, und das ist mein letzter Punkt dazu, kann auch eigentlich einen sehr guten Steuerungseffekt haben, ja, weil wir dadurch, wenn Finanzmittel oder Finanzierungsmittel dann natürlich auch verschoben werden, dann ergeben sich natürlich auch gleich die positiven Effekte, dass vielleicht eher unerwünschtes Verhalten, ja, die Unterstützung von Industriezweigen, die wir jetzt heutzutage eigentlich, wo wir gern raus möchten, ja, wo wir wegtransitieren oder uns wegbewegen wollen, oder von Neubauten in Gebieten, die jetzt eher gefährdet sind, dann ergibt sich damit auch eigentlich ein guter gesamtgesellschaftlicher Effekt, weil man davon dann ein bisschen wegkommt, ja.
Der Plaudertaschen-Podcast wird euch präsentiert von der Sparkassen Consulting, das Beratungsunternehmen in der Sparkassenfinanzgruppe. Wir stehen seit über 30 Jahren an eurer Seite, denn wir beraten Sparkassen. Mit der Sparkassen Consulting erhaltet ihr Lösungen von der Strategie bis zur Umsetzung. Dabei zählen Fragen zu Prozessen, Personal, Vertrieb und Strukturen im Kontext von Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu unseren Kernkompetenzen und das end-to-end. Gemeinsam Sparkasse gestalten mit der Sparkassen Consulting. Mehr über uns unter www.s-c.de und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Jetzt sind ja Banken und Sparkassen, gerade wenn es um Kreditrisiken geht, um die herkömmlichen Kreditrisiken, die wir so aus der Vergangenheit kannten, glaube ich, die Experten. Also es gibt ja riesige Bereiche und Abteilungen und jedes Risiko kann abgewogen werden und kann sich dann eben halt in dem Angebot für die Kundinnen und Kunden eben niederschlagen. Jetzt ist so ein neuer Risikotyp wie Klimarisiko. Teilweise ist der wahrscheinlich schon immer in bestimmten Kreditrisiken mit drin gewesen. Teilweise kommen aber auch nochmal neue Aspekte mit dazu. Wo siehst du denn jetzt gerade für eine Bank und Sparkasse die größten Herausforderungen, wenn man jetzt dieses Klimarisiko in sein Risikomanagement mit einfließen lassen will? Also das kommt ja wahrscheinlich nicht einfach so und man sagt dem Mitarbeiter jetzt bewerte den Kredit auch nochmal als Ausfallrisiko auf Klimarisiken und ich werde den wahrscheinlich nicht 2 Tage zu einem Seminar schicken und der ist fit da drin. Wie kann sich eine Bank denn darauf einstellen, um da auch langfristig dann eben auch diesen Risikotyp mit abdecken zu können?
Mhm. Sehr, sehr guter Punkt, vor allem auch das Erste, was du gesagt hast. Es stimmt natürlich schon, dass in gewisser Weise Klimarisiken immer schon auch im Kreditrisiko drinnen waren. Ja, nur jetzt steigt mehr und mehr das Bewusstsein oder die Erkenntnis, dass man einfach die darunterliegenden Indikatoren auch eindeutig identifizieren sollte, damit es nicht zu einer Vermischung kommt, ja, weil im Endeffekt, okay, du merkst, du siehst Ausfälle, du siehst ansteigende Ausfallswahrscheinlichkeiten, aber du weißt nicht wirklich, woher das kommt und kannst nicht bewusst darauf eingehen. Das heißt, das macht dann natürlich auch das Management dieser Risiken sehr schwer. Zu dem zweiten Punkt, auch sehr wichtig, und ich glaube, das ist vor allem eine Herausforderung, die jetzt Banken im mittleren Segment, Regionalbanken und so weiter haben, die sich eben nicht wie die größten Konkurrenten am Weltmarkt jetzt ganze eigene Klimarisikoabteilungen leisten können. Wo nehmen die das Wissen her und das Know-how? Und das ist jetzt nichts Einfaches. Ja, normale Marktrisiken, Kreditrisiken, die sind jetzt etabliert seit Jahrzehnten. Darin sind natürlich fast alle Banken schon Spezialisten. Vor allem im Klimarisikobereich, wo so viele verschiedene Faktoren reinspielen, ist es schwer möglich, eigene, ja wirklich, sagen wir mal so, Forschungskompetenz ursächlich aufzubauen. Weil da spielt ja jetzt nicht nur das gesamte, die Klimawissenschaft, meteorologische Aspekte rein, sondern natürlich auch gesamtgesellschaftliche, makroökonomische Faktoren und so weiter. Wie ändert sich die Nachfrage nach Energie? Wie ändern sich globale Regulatorien, CO2-Preise und so weiter? Also da spielt eine Vielzahl rein. Aber glücklicherweise gibt's einige sehr renommierte Forschungsinstitute und Organisationen. In Deutschland beispielsweise ganz, ganz bekannt das BIC, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. In Österreich könnte man die IASA nennen und so weiter, die sich schon seit Jahrzehnten damit beschäftigen, irrsinnig komplizierte Modelle dafür haben. Und die nehmen einem viel Arbeit ab. Ja. Das heißt, die erzeugen sogenannte Klimarisikoszenarien Und diese Szenarien sind dann in den meisten Fällen relativ gut aufbereitet, so dass sie eben von Banken genommen werden können, um dann in ihr Risikomanagement integriert werden können. Weil die sind dann meistens, oder es gibt sozusagen noch weitere Organisationen, die dann diese eher komplizierten technischen Klimaszenarien hernehmen und für den Finanzbereich aufbereiten. Und damit können dann Banken im Normalfall umgehen. Ja, weil das ist etwas, das sie immer schon gemacht haben, gewisse Stresstests, die auch von der EZB und so weiter vorgegeben werden. Ja, also das ist meiner Meinung nach der erste Schritt, den auch durchaus Banken im mittleren Segment setzen können, um da in diese Richtung etwas aufzubauen und diese Integration voranzutreiben.
Wir haben ja jetzt gerade über die Sichtweise gesprochen, dass Banken quasi ihre eigenen Risiken auch bewerten und dann eben entsprechend sich Hilfe dazu nehmen, Klimaszenarien sich eben angucken etc. Jetzt kann ich das aber natürlich auch nehmen, um meinen Firmenkunden das beispielsweise anzubieten. Das heißt zu sagen, okay, dem Fertigungsunternehmen, was bei mir Kunde ist, hat ja durchaus auch bei seinen Lieferanten durchaus auch dieses latente Risiko, ja, dass eben die Lieferanten ausfallen etc. 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 Jetzt könnte ich ja auch hergehen und daraus quasi auch ein Angebot machen, wenn ich erstmal selber quasi fit bin und weiß, wie ich meine Risiken bewerten kann, ja, also meine Klimarisiken bewerten kann, kann ich das ja durchaus als Produkt rausbringen. Seht ihr das auch immer mehr, dass das auch im Markt jetzt immer mehr auch angeboten wird von Banken, oder ist es halt eher eine Dienstleistung, die man eher von Dritten dann sieht?
Ich sehe es zurzeit noch nicht so sehr von Banken, aber ich glaube, dass es genau dorthin gehen wird. Ja, Banken sind Meister darin, Daten zu sammeln. Ja, das machen sie seit Jahrzehnten in den Bereichen des bekannten Risikos. Was jetzt mehr und mehr dazukommen wird, ist eben die ESG und die Risikoseite, weil es von regulatorischer Seite verlangt wird. Wird noch ein bisschen dauern, weil Banken eben auch Zeit brauchen, um sich diese Informationen aufzubauen. Aber durch die schiere Kundenzahl, die eben Banken haben und auch die Zugriffe dann auf diese Daten, sitzen sie natürlich auf einem Schatz. Und was wir jetzt schon sehen, ist auch, dass mehr und mehr Banken sich auch in Richtung tatsächlich ja, Datentechnologie-Provider hin entwickeln. Das heißt, es wird mehr und mehr Offenheit, Stichwort Open Finance, Open Banking, geben, auch solche Daten zu beziehen und dann auch mit diesen Daten ein Geschäftsmodell zu machen. Und du hast etwas sehr Richtiges angesprochen, gerade oder nicht nur im Klimarisikobereich, auch im gesamten ESG-Bereich geht es sehr viel um Ursache-Wirkungsketten, um Lieferketten-Thematiken und so weiter. Das betrifft vor allem auch den sozialen und den Governance-Bereich, weil es mehr und mehr wichtig ist, okay, wie agieren denn meine Lieferanten, ja, weil das auch auf mich dann negativ oder im besten Fall positiv abfärben kann. Das heißt, diese Dienste auch anzubieten, ja, über den Verkauf von Daten oder bestimmten Services für die Kunden, für Unternehmen von Banken, ist definitiv etwas, wo es hingehen wird. Also da bin ich überzeugt. Zurzeit ist es noch eher etwas von ein Thema von Fintechs. Also das heißt, wir kennen und arbeiten auch mit einigen sehr spezialisierten Fintechs zusammen, die diese Daten anbieten. Und was wir beispielsweise zurzeit machen, ist auch, dass wir mehr und mehr diese Daten in unsere Systeme integrieren, damit die dann auch für in den einzelnen Risikomanagement oder auch Treasury-Handelssystemen der Banken dann auch gleich verfügbar sind.
Okay, das heißt, wir reden aber tatsächlich über ein B2B-Angebot erstmal, ne?
Erstmals ja, ja. Okay. Auf jeden Fall.
Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die FIBE, das neue Fintech-Festival Europas. Die FIBE richtet sich an das gesamte Fintech-Ökosystem, vom Startup über Investoren und klassische Banken bis hin zur Politik. Das Event möchte das gesamte Ökosystem zusammenbringen und eine Plattform zum Austausch bieten. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt mit dem Code FIBEPODCAST 35% Rabatt auf Ihr Ticket. Weitere Informationen finden Sie unter fibe-berlin.com.
Thomas, lass uns 10 Fragen, 10 Antworten spielen. Das okay. hat sich als Format bei uns ganz gut etabliert. Wir haben es ein bisschen abgewandelt, obwohl die Fragen sind eigentlich ziemlich gleich. Bist du bereit?
Ich bin bereit. Geht schon los.
Okay. Einzeltitel oder ETFs?
ganz klar ETFs. Ich bin ein Risikomensch.
Würde eher für Einzeltitel sprechen. LinkedIn oder?
Eher gestreut unterwegs.
Okay.
Entschuldigung.
Ja. LinkedIn oder Instagram?
Ah, LinkedIn.
E-Auto oder Hybrid?
Ah, E-Auto. Ja, ich bin Optimist.
Hund oder Katze?
Ganz klar Hund.
Podcast oder Radio?
Podcast.
Bitcoin oder Ether?
Ether bin ich eher.
Okay. Apple oder Google?
Ich liebe die Offenheit von Google.
Wind oder Sonnenenergie?
Sonnenenergie.
OpenAI oder Aleph Alpha?
OpenAI.
Finanz-App oder Berater?
Finanz-App.
Okay, das waren 10 Fragen, 10 Antworten. Also wir lernen, du bist auf jeden Fall ein Risikomensch, okay. Magst aber trotzdem Isa, finde ich cool. Ja, damit sind wir auch schon fast am Ende. Also Patrick, hast du noch eine Frage?
Nee, wir sind tatsächlich am Ende unserer Folge angekommen, Thomas. Und ich nur herzlich bei dir bedanken, dass du heute unser Gast warst.
Ich sage auch vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich hab dir total gerne zugehört, weil ich finde es ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben das auch in der Detailtiefe bisher noch nicht besprochen in unseren Folgen. Und ich mag einfach unglaublich gerne den österreichischen Akzent. Das hat auch nochmal dazu beigetragen. Muss ich einfach sagen. Einer meiner Lieblingsakzente tatsächlich. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Feedback zur Folge habt, dann meldet euch gerne bei uns über unsere Social-Media-Kanäle. Lasst auch gerne Ideen da für weitere Folgen und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.
Tschüss. Vielen Dank.